Im Podcast heute geht es um Führungskultur auf der einen Seite, Führungspersönlichkeit auf der anderen Seite. Wie hängt das zusammen? Wie bedingt sich das gegenseitig? Wer prägt da wen? Kein Mensch will Angstkultur. Kein Mensch will Hai-Tai-Tai oder narzisstische Kulturen. Was wir brauchen, ist irgendwo diese Mitte. Aber was eigentlich ist diese Mitte? Wenn dich das interessiert, bleib dran.
Männer in Balance. Du bist die Kultur. Ob du willst oder nicht.
Willkommen in meinem Podcast Männer in Balance. Ich bin Heiko von Eckert. Ich bin Unternehmer, Berater und Führungskraft. Und heute habe ich einen Gast bei mir, der Leadership, der Führung von der anderen Seite betrachtet. Von der Seite, die ich immer sehr spannend finde, nämlich von außen als Berater mit dem Fokus auf Kultur. Robert Hornsteiner arbeitet seit über 18 Jahren mit Führungskräften, hauptsächlich im Mittelstand. Sein Ding ist, Führungspersönlichkeiten zu entwickeln, die Menschen zu entwickeln, die wirklich etwas bewegen, nicht auf dem Papier, sondern in der Realität. Robert, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, Heiko.
Sehr, sehr gerne. Magst du zwei Sätze zu dir sagen, zu Faktor P, zu deinem Wirken?
Ja, sehr gerne. Also du hast es ja schon gesagt, mein Fokus ist Führungskulturentwicklung. Und das ist ein breites Wort, ein weites Wort. Und gleichzeitig spüre ich, dass es halt immer auch um den Einzelnen geht. Und jeder Einzelne an der Kultur arbeitet. Wir im Einzelnen Kultur weiterentwickeln. Und gibt es so einen schönen Spruch, Land auf, Land ab, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und gleichzeitig habe ich das einfach auch mal in Frage gestellt. Das muss nicht unbedingt so sein, weil alle Führungsverantwortung haben im Unternehmen. Und deshalb freue ich mich riesig, mit dir darüber zu sprechen.
Bin auch schon ganz gespannt. Jetzt hast du es gerade schon gesagt. Wie erlebst du denn das gerade in den mittelständischen Organisationen, in denen du unterwegs bist? Prägt der Unternehmer, prägt die Führungskraft die Kultur? Oder verselbstständigt sich das irgendwann? Ist diese Kultur dann einfach da und die, die dazu kommen, werden davon assimiliert, aufgesaugt?
Es ist schon so, dass der Unternehmer die Kultur massiv prägt. Und gleichzeitig sehe ich es als lernender Prozess. Die Mitarbeitenden lernen von ihren Vorgesetzten, von ihren Chefs, von ihren Führungskräften und der Chef lernt von den Mitarbeitenden. Was ist machbar? Was geht? Wo sind die Grenzen? Wo geht die Reise hin? Von dem her sehe ich Führungskulturentwicklung eher als gemeinsames Lernen.
Also, oft hat man das ja so, da werden irgendwelche, also Kultur, irgendwelche Werte definiert, da hängt dann irgendwo ein Plakat, ja, ich mache es mal so ganz böse, da stehen dann irgendwie 5 beliebig austauschbare Buzzwords drauf und gelebt wird was anderes, weil der Chef, weil der Unternehmer andere Vorstellungen hat oder irgendwie sowas. Was ist aus deiner Sicht dieser Weg, um das einheitlich zu machen, aber das ist vielleicht noch eine Frage davor. Braucht es eine einheitliche Kultur? Hat es immer eine einheitliche Kultur?
In meiner Welt gibt es in jedem Unternehmen eine Kultur. Die Frage ist, ist der Unternehmer, sind die Führungskräfte, ist derjenige, alle miteinander, sind wir mit dieser Kultur so leistungsfähig, dass sie uns in die Zukunft führt? Und da habe ich manchmal große Fragezeichen. Das heißt, in meiner Welt gibt es immer eine Kultur und die Frage ist, sind wir mit ihr zufrieden oder nicht? Und dann schließt sich die Frage an, bin ich als Unternehmer bereit, über das, was sich dann in der Kultur etabliert hat, bei mir in meiner Komfortzone als Unternehmer, die Art und Weise, wie ich kommuniziere, wie ich führe, bin ich bereit, mich zu verändern? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann kann ich auch meine Führungsmannschaft mitnehmen auf die Reise. Und ich glaube, da ist der Gap. Ne? Also viele Unternehmer, die ich wahrnehme, die arbeiten dann an Werten. Die arbeiten an Leadership Principles, ja, ganz groß aufgehängt. Aber das steht dann, wie du sagst, auf dem Papier. Aber wie groß ist die Bereitschaft, das, was ich mir idealerweise vorstelle, auch zu leben? Und da nehme ich eine große Differenz wahr, ganz, ganz oft.
Ich meine, Das sind genau die Männer, die bei mir sitzen. Mhm. Ja, ne? Also da haben wir die gleiche Zielgruppe. Ja. Das sind die, die irgendwie merken, hey shit, irgendwas passt da nicht. Also bei mir und meinen Ansprüchen oder bei dem, wie ich so bisher geführt habe, funktioniert habe. Und die wollen dann was ändern und stoßen dann manchmal an die Grenzen des Systems, der Kultur. So umgekehrt haben sie natürlich die Macht in ihrem Bereich, in ihrem Einflussbereich, ja, in dem Unternehmensteil, den sie führen, diese Kultur auch zu verändern und zu prägen, wenn sie bereit sind, sich selber zu verändern. Da fängt es halt an.
Korrekt, korrekt. Ja? Und die Schwierigkeit sehe ich noch, dass ganz oft geschäftsführende Gesellschafter im Mittelstand schon auch die Herausforderung haben, wie oft bekomme ich überhaupt noch ehrliches Feedback? Erfolg spricht für sich. Und ganz oft ist es so, dass erfolgreiche mittelständische Unternehmer, weil sie Erfolg haben, ihr eigenes Handeln manchmal zu wenig hinterfragen, sondern eher hinterfragen, Mensch, meine Mannschaft zieht nicht mehr mit, warum machen die jetzt plötzlich nur noch 9-to-5 und nicht mehr so engagiert wie ich und so. Ne? Und dann geht der Finger sehr schnell zur Führungsmannschaft und zu der Frage, Mensch, warum könnt ihr meine Mannschaft nicht motivieren, ne? Was eh nicht funktioniert. Das heißt, die Frage, wie gehe ich als Vorbild voran, auch in diese Veränderung, so wie du das ansprichst. Ne? Und da muss ich und darf ich mich halt auch mal selber hinterfragen. Und deshalb lohnt sich's von außen einen Blick mal sich auch reinzuholen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man selber im eigenen Saft manchmal gar nicht mehr sieht, wo man eigentlich steht.
Ich glaube, also kurze Werbung für uns als Berater, ne? Oder ein kurzer Werbeblock. Ich glaube, das ist das Besondere ja an uns Beratern, Coaches, name it, dass wir diesen Blick von außen haben, dass wir nicht betriebsblind sind, wie es immer so schön heißt, dass wir diese Kulturmechanismen, die da wirken, es gab mal vor vielen Jahren dieses Buch The Unwritten Rules. Ja, das sind so die, ne, diese Kulturdinge, die das beschreiben, dass man die aus dem System heraus oft ja gar nicht mehr wahrnimmt.
Genau so ist
Da braucht es einen Spiegel von außen. Und ich glaube, das ist das, was wir als Berater einfach leisten können an der Stelle.
Ja, und auch leisten müssen. Ne? Also in meiner Welt ist es tatsächlich so, dass du hast gesagt, bin über 18 Jahre jetzt im Mittelstand und auch in der Führungskräfteentwicklung, Kulturentwicklung tätig. Und drehen wir die Uhr mal 10 Jahre zurück, da muss ich schon auch sagen, dass ich noch nicht so in der Lage war, dem Unternehmer auch ganz ehrlich mal den Spiegel vorzuhalten. Da geht es um Auftrag, da geht es um auch gemocht werden, da geht es darum, irgendwie auch einen Job zu machen. Aber es ist mega wichtig aus meiner Sicht, dass Unternehmer den Mut haben, sich Berater auch zu holen, die ihnen wirklich den Spiegel vorhalten. Und eben nicht nur Berater ins Haus holen, wenn es unangenehme Themen gibt, die sie selbst vermeiden, dann umzusetzen. Und der Berater dann derjenige ist, der gesagt hat, so müssen wir es machen. Das heißt, ganz authentisch auch die Arbeit mit dem Unternehmer. Hey, ich habe mich selber hinterfragt. Ich lasse mich auch unterstützen, begleiten, beraten. In meiner Welt ist das überhaupt kein Makel, sondern eher ein Zeichen von Professionalität.
Mhm. Ah, unbedingt, glaube ich. Unbedingt. Denn wenn ich das immer nur auf die anderen projiziere und nicht bei mir selber anfange, dann, sage ich jetzt mal so, kann es ja auch nicht funktionieren. Also das ist jetzt so ein bisschen banal, aber ich glaube, das ist unser beider Erfahrung.
Ist so. Ich sage immer, jede Führungskraft hat die Wirkung 100:1. Und da steckt das Thema Vorbild drin. Ne? Das heißt, das, was ich tue oder nicht tue als Unternehmer, wirkt mal 100 auf die Ebene darunter. Das ist jetzt noch ein sehr, ich sage jetzt mal, traditionalistisches Bild, aber letztlich wirken viele Unternehmen einfach immer noch so. Ja? Und wenn ich das verstehe, dass das, was ich tue, aber eben auch das, was ich nicht tue, ich mal multipliziere, mal 100, dann spüre ich, welche Wirkung ich damit habe. Und viele glauben, es sind die Tools, die Techniken, die Prozesse, das, was ich aufschreibe. Nee, die Wirkung erziele ich im Vorbild meines Handelns, ja? Auch meiner Haltung, meiner Einstellung.
Unbedingt, also unterschreibe ich sofort. Also ich glaube, dass Führung sehr viel mehr mit Persönlichkeit zu tun hat als mit Tools. Und ich glaube, dass wir einfach reife Führungspersönlichkeiten brauchen. Und das ist übrigens auch, weil ich da eine Diskussion auf LinkedIn hatte vor ein paar Wochen. Mhm. Ja, das ist keine Frage des Alters oder des Geschlechts oder der Hautfarbe. Oder ja, das hat nichts mit weisen alten Männern zu tun. Nee. Es gibt auch reife, weise alte Männer, die gute Führungskräfte sind. Absolut, ja. Und es gibt junge, colored people, die unreif sind und keine guten Führungskräfte sind. Also das gibt es, und Frauen, und also das gibt es bunt gemischt. Ich glaube, das Kriterium ist Reife. Ja. Und darum geht es letztendlich. Bin ich eine reife Führungspersönlichkeit und habe ich Situationen, wo ich den Spiegel vorgehalten kriege? Weil dadurch lernen wir ja alle, ja, durch die Reflexion. Ob das der Berater ist von außen, ob das der Männerkreis ist, ja, die Methode, die ich da häufig benutze, wo die Führungskräfte, die Unternehmer unter sich sitzen, also vor allem bei mir Führungskräfte, die dann unter sich sitzen und sich da den Spiegel mal vorhalten, weil dem Vorstand in der Company sagt's halt keiner mehr. Mhm. Ja, und jeder kalibriert sich auf ihn, jeder guckt und jeder weiß genau, und ja, wenn der schon eine Meinung hat, dann nick ich.
Ja, ich mag noch einen Aspekt mit reinbringen, Heiko. Ich glaube, das kannst du auch nachvollziehen. Richtig gute Führungskräfte in meiner Welt sind auch Menschenfreunde. Sind Persönlichkeiten, denen der Mensch, der mir gegenüber sitzt, eben nicht egal ist, sondern eine Chance, von Mensch zu Mensch zu arbeiten. Und da springt der Funke über. Und ich erlebe ganz oft wirklich auch sehr gut ausgebildete Führungskräfte, die aber sagen, Menschen mit Menschen auseinandersetzen und dieses zwischenmenschliche Tohuwabohu und wenn es um Emotionen geht und wie gehe ich da damit um und so weiter und so fort, da habe ich keinen Bock drauf. Da kann ich noch so gut ausgebildet sein, Heiko. Wenn ich vom Herzen kein Menschenfreund bin, dann kann ich die Herzen der Menschen nicht erreichen. Und aus meiner Sicht geht da die Reise hin. Bei KI, bei Robotik, bei all dem, was wir gerade erleben, glaube ich zutiefst, dass die Menschlichkeit wieder zum Vorschein kommen darf in der Führung, um richtig gute Führungskraft zu sein.
Total spannend, dass du das sagst. Und da habe ich jetzt zwei Dinge, die ich, muss mal gucken, in welcher Reihenfolge. Also das eine ist, das kenne ich sehr gut mit dem Menschenfreund und Nicht-Menschenfreund, würde ich sofort unterschreiben. Und ich kenne das von mir selber. In den Jahren, in denen ich Vorstand war in der Salegro, habe ich oft über mich selber gesagt, ich bin keine gute Führungskraft. Weil mich dieses Thema HR und Finance, das ganze Internal-Zeug, hat mich null die Bohne interessiert. Ich war allerdings damals schon schlau genug, mir dafür gute Leute an meine Seite zu holen. Ja, also mein Kompagnon Rainer war eben der Innenminister, war der People-Carer. Und ich habe mich um die Kunden, um die Projekte, um die Strukturen und diese Dinge gekümmert. Ja, war eher da klar und war der Mann fürs Grobe. Und Rainer hat dann hinterher die Kekse verteilt. Ich würde allerdings nicht so weit gehen zu sagen, ich war kein Menschenfreund. Also das würde ich mir ungern anhören müssen. Lass mich kurz reflektieren. Nein, also ich habe eben Kundenkontakt und so, auf jeden Fall. Und auch intern, mir waren die Leute richtig und wichtig. Und okay, würde ich nicht, so weit würde ich nicht gehen. Aber es war nicht mein Fokus. Und ich glaube, dass ich das heute ganz anders sehen würde und auch ganz anders machen würde. Ja, also es ist jetzt 20 Jahre her, dass ich die Salegro gegründet hatte damals. Also ja, da habe ich mich schon auch ein ganzes Stück weiterentwickelt. Und da passt dann das zweite Thema dazu. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug und gar nicht laut genug sagen. Von daher vielen Dank, dass du den Punkt reingebracht hast. Je mehr dieser KI-Tools wir haben, je mehr dieser Agenten wir haben, je mehr dieser Routine-Dinge irgendwo erledigt werden, umso wichtiger wird dieser menschliche Kontakt.
Ja. Ist so, ist so. Und das hat überhaupt nichts mit zu soft zu tun oder so. Ne? Das wird immer in so, ich sage jetzt mal, in so eine softe Schmuddelecke gesteckt.
Soft Skills.
Soft Skills, ja. Nee, aus meiner Sicht steckt da ganz viel Deckungsbeitrag drin. Weil kürzlich eine Studie gelesen, wo es darum ging, Low Performer und die Auswirkungen auf das Team als Beispiel. Ne? Da war ich entsetzt, dass in einem 20er-Team man 6 gute gegenüber einem Low Performer einstellen könnte. Heißt, dass 30% der Performance durch jemanden in den Keller geht, der andere mit runterzieht. Und bei anderen 30% runterzieht. Und wenn ich jetzt nicht den Fokus auf die Menschen habe, sondern nur auf Zahlen, Daten, Fakten, nur auf Ergebnisse, dann geht mir das flöten und dann korrigiere ich das auch nicht. Das heißt, Menschenfreund in der Verantwortung für das gesamte Team heißt auch, konsequent zu sein mit denen, die nicht ins Team passen, für das Team, damit das Unternehmen weiter vorankommt. Das heißt, dieses Soft-Fact und diese wir müssen Menschenfreund sein, sage ich ganz bewusst, aber wird zu oft in die Schmuddelecke gesteckt, gerade in der heutigen Zeit. Es ist aber Hard-Fact und es ist Deckungsbeitrag, wenn das jemand beherrscht.
Also ich kenne diesen Spruch aus meiner Verhandlungswelt auch, ja, da heißt es so schön immer hart in der Sache und nett zu den Menschen. Ich habe das seit Jahren schon übersetzt oder ein Stück gedreht in Sachen in klar in der Sache, ja, und freundlich oder beziehungsorientiert zu den Menschen, weil ich glaube, darum geht's. Und ich meine, der Podcast heißt nicht umsonst Männer in Balance, ja, weil es, glaube ich, schon um diese Balance geht. Es braucht beides. Also keiner will den Softie als Führungskraft, der immer nur nett ist und nicht in der Lage ist, klare Entscheidungen zu treffen. Und keiner will die taffe Führungskraft, die über Leichen geht und nur auf die Ergebnisse schaut, der die Menschen egal sind. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, beides zu verbinden und zu sagen, wie kriege ich das ausgewogen hin, dass ich hier klar in der Sache bin und gleichzeitig, ja, im Kontakt zu meinem Gegenüber in der Beziehung bleibe, obwohl ich diese Entscheidung jetzt klar kommuniziere.
Und dann sind wir wieder bei Kulturentwicklung, Heiko, weil die Frage ist, was wird auch im System gefördert und auch belohnt? Ja? Das heißt, wenn ich ein Unternehmer bin, Unternehmerpersönlichkeit bin und möchte eine menschlich reife Führungskultur und jetzt aber gleichzeitig nur Ergebnisse belohne, also Hard Fact belohne, nur am Ende des Tages schaue ich auf die KPIs und nicht auf die Kultur, auf die Art und Weise, wie erreichen wir diese KPIs, ja, dann fördere ich etwas, was ich eigentlich gar nicht fördern möchte. Das heißt, aus meiner Sicht ist es enorm wichtig, als Unternehmer hinzuschauen, was möchte ich? Das ist das eine. Aber was fördere ich auch? Was bestätige ich? Wo gebe ich Wertschätzung und Anerkennung? Und dahin entwickeln wir uns. Und das meine ich mit lernendes System. Wir sind halt immer auch noch so unterwegs, dass wir sagen, okay, da wo ich eine Bestätigung bekomme, das mache ich mehr.
Na klar.
Und deshalb lohnt sich der Blick als Unternehmer, was fördere ich? Mal so hinzuschauen, zu sagen, okay, welche Führungskultur habe ich aktuell? Wie nehme ich die wahr? Kann man durchaus auch messen. Und dann sich die Frage zu stellen, um dorthin zu kommen, habe ich etwas gefördert? Das heißt, durch mein Führungsverhalten, durch das Führungsverhalten meiner Führungskräfte fördere ich das, dass ich zu diesem Ergebnis komme. Wenn ich jetzt ein anderes Ergebnis will, kann ich auch mal da hinschauen, zu sagen, okay, was muss ich fördern? Wo muss ich meinen Fokus hinrichten? Was muss ich mit Wertschätzung, Lob und Anerkennung unterstützen? Dann geht die Reise dort auch hin.
Ich muss da die richtigen Anreizsysteme letztendlich schaffen und setzen. Und da meine ich jetzt nicht nur Prämien und Ziele und so, sondern ich meine, wie du sagst, wofür wirst du gelobt? Ja, wofür kriegst du Anerkennung? Ja, ich weiß, ich erinnere das noch aus diesen Kulturworkshops mit den Unwritten Rules, die wir da vor vielen Jahren in der Salegro auch viel gemacht haben. Da war das eine der Fragen, ja. Wofür kriegst du hier Anerkennung?
Ja, genau.
Jetzt komme ich ja aus der Vertriebswelt, da ist ja oft auch dieses Thema Umsatz und Compliance. Wie wird das denn hier gehandhabt? Ja, also wenn du den Deal holst, gucken wir auch mal weg, lassen wir 5 immer gerade sein oder gilt hier ganz klar, 5 ist ungerade und dann ist uns auch der Umsatz egal. Ja, also das so als Beispiel. Und da gibt es in der Führung genug andere Beispiele.
Ich habe ein Beispiel meinem Coaching gestern mit einem Unternehmer, der sich beklagt hat, weshalb seine Führungsmannschaft nicht so viel Freude, nicht so viel Energie, nicht so viel Engagement gerade an den Tag legt. Schwierige Zeiten, Umsätze gehen zurück. Gell? Da müssten sie doch die Ärmel hochkrempeln und vorangehen. Ja? Aber in seiner Selbstreflexion er erkannt hat, Er geht durch die Führungsmannschaft, in fast jedem Meeting äußert er nur Kritik, es wird nur kritisiert, es wird nur dorthin geschaut, was nicht läuft. Da ist ja klar, dass die Kultur und das Engagement der Menschen sich nach unten dreht. Und für ihn war das extrem schwierig tatsächlich, selbst im Coaching, selbst in der Reflexion wirklich hinzuschauen, was in den letzten Tagen, was in den letzten Wochen auch vorangegangen ist, bei all den schwierigen Ausgangslagen, die er im Unternehmen hat. Ja? Und das ist das, was ich meine. Aber da beginnt Entwicklung. Wenn er jetzt anfängt, den Fokus leicht zu verändern, das heißt ja nicht, dass er nicht das kritisiert, was nicht gut läuft, aber auch mal ganz gezielt Wertschätzung, Anerkennung äußert, dort, wo es hingehört, dann wird die Stimmung auch wieder anders und die Menschen fühlen sich gesehen und wenn sie sich gesehen fühlen, bringen sie mehr Performance. Ja. Eigentlich völlig simpel, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht als Unternehmer.
Jetzt beginnt für mich ja Führung viel mit Selbstführung auch und ich habe vor vielen Jahren mal den Satz gelesen, ich glaube von Sprenger oder so ist der: Du kannst deine Mitarbeiter auch mal dabei erwischen, wenn sie was gut machen.
Genau.
Und vielen Männern, mit denen ich arbeite, und da gehöre ich lange mit dazu, denen fällt es ja schwer, sich selber dabei zu erwischen, wenn sie was gut machen. Ja, also mir fällt auf, wenn was schief geht. Mir fällt was auf, wenn hier im Podcast, wir hatten es gerade, irgendein Kragen nicht sitzt oder so. Wenn ich die Aufnahmen anschaue, das sehe ich sofort, dass 90% des Hemdes sauber sitzen und ordentlich gebügelt sind, sehe ich nicht. Ja, oder ich schaue mir eine Präsentation durch, die 5 Rechtschreibfehler, die sehe ich, die 2711 richtig geschriebenen Worte sehe ich nicht.
Und da sind wir wieder bei Lernen, ja, weil diesen Muskel, genau darauf zu achten, wo sind die Probleme, wo können wir uns weiterentwickeln, wo klemmt es, was müssen wir anders, besser machen, diesen Muskel haben Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich trainiert ohne Ende.
Das ist klar, wir wollen ja besser werden, wir wollen die Fehler ja abstellen. Also ich verstehe das.
Ist total gut. Ja. Gleichzeitig, und das ist das in Balance, es gibt nicht nur diese Welt. Es gibt auch die andere Welt, das nämlich nicht selbstverständlich ist. Dass die Kollegin, die eine tolle Präsentation ausgearbeitet hat und den Kunden begeistert hat im Vertrieb als Beispiel, es ist nicht selbstverständlich. Da darf man durchaus auch mal Danke sagen, man darf durchaus auch mal Lob aussprechen, wo es hingehört. Und das ist wieder Balance. So. Und wenn man dann noch weiß, wie das Gehirn funktioniert, dass eben Kritik 7 bis 10 Mal stärker wirkt da drin, dann sieht man gleich, wo es hinläuft. Und die Frage, wo lenke ich jetzt meinen Fokus in der Führung hin?
In der Kindererziehung haben wir das, glaube ich, alle am ehesten noch drauf. Ja, also so die Kids dafür zu loben, was sie gut machen und sie anzuspornen, es nochmal zu probieren und. Und irgendwann schleift sich das dann aus. Weißt du, in der Schule, weil da nur noch die Rechtschreibfehler, keine Ahnung, ist jetzt meine Theorie, aber ich bin da kein Experte für. Und ich glaube, wir müssen uns das alle wieder angewöhnen, ja, uns selber zu loben für die Dinge, die wir gut machen. Ja, die Erfolge zu feiern, die im Team passieren. Also im Vertrieb gibt es ab und zu mal so eine Umsatzglocke oder da wird mal eine Flasche Shampoos aufgemacht, wenn irgendwas super gelaufen ist oder eine große Verhandlung gewonnen ist oder sowas. Aber das ist halt auch ein Riesenevent. Ja, aber dabei geht es eigentlich um die Kleinigkeiten im Alltag, um die Dinge, die halt gut funktionieren, die der Kollege super macht, die Präsentation, die er mitbringt, die Ideen, die er hat, die was auch immer, den Kunden, den er gewonnen hat. Ja,
ja, und jetzt höre ich schon wieder einige Unternehmer und Führungspersönlichkeiten, die sagen, hey, ich kann doch jetzt nicht einfach nur loben und über den grünen Klee loben. Wir sind nicht in dieser Ai-Tai-Tai-Sonnenschein-Welt. Ja? Völlig richtig, sind wir nicht. Aber nichts gesagt ist gelobt genug. Vielleicht kennst du das auch. Ich habe am Anfang meiner Tätigkeit geglaubt, das ist so eine schwäbische Mentalität. Ne? Nichts gesagt ist gelobt genug. Dann bin ich nach München gekommen. Ihr sagt das Gleiche, nur mit einem anderen Dialekt. Dann war ich in Nordrhein-Westfalen, sagen das Gleiche, nur mit einem anderen Dialekt. Dann war ich in Dresden, Bremen, Hamburg und Leipzig, sagen alles Gleiche, nur mit einem anderen Dialekt. Heute weiß ich, das ist einfach nur die Faulheit von Führungskräften, ihre Führungsverantwortung nicht zu übernehmen. Und dazu gehört beides. Lob, Wertschätzung und Anerkennung, da wo es hingehört, und Kritik, da wo es hingehört. beides vermischen, das war ja auch, kennst du wahrscheinlich ganz oft so Burger-Technik oder wie es alles heißt, völliger Bullshit in meiner Welt. Ja. Mhm. Sinnvoll ist Lob, Anerkennung, Wertschätzung und Kritik voneinander zu trennen, aber da, wo es hingehört.
Ich finde, also gerade dieses Vermischen ist ja oft so, du weißt ja schon genau, okay, oh, wenn er mich jetzt lobt, dann kriege ich gleich eine Watschen hinterher, dann ist das Lob halt auch nichts wert.
Genau.
Und ich habe viele Jahre in letzter Zeit, also ich schreibe immer noch Tagebuch, aber was anderes, ich habe viele Jahre abends so ein Dankbarkeitstagebuch geschrieben und habe auch immer aufgeschrieben, was ich irgendwie gut gemacht habe. Und ich weiß noch, dass das für mich echt eine Qual war, da drei Dinge zu finden, die ich richtig gut gemacht habe, ohne dass bei mir sofort fünf angegangen sind. Ja, aber.
Genau.
Und das zu trennen und wirklich mal zu sagen, hey, ja, ist, glaube ich, der Schritt, der kommen muss, bevor ich ja, bei meinen Mitarbeitern und Kollegen, bei den Menschen, die ich führe, da dann wirklich ehrlich auch Anerkennung und Wertschätzung geben kann. Ja, also, wenn ich es mir selber nicht geben kann, kriege ich es auch nicht rüber.
Ja, und das ist aber dann wie so ein Perpetuum mobile, ein Motor, der dann anfängt, richtig zu laufen. Ja? Und wenn ich so eine Kultur entwickelt habe, dann ist jeder happy, wenn der Chef auch mal sagt, was nicht so gut läuft. Warum? Weil er spürt, meine Führungskraft, meine Unternehmerin, Unternehmer ist einfach nur ehrlich, aber in beide Richtungen.
Und dann ist okay, dann kann ich das nehmen.
So ist es.
Ja? Und also weil du das gerade sagst, gibt bei mir so ein Bild auf. Der beliebteste Lehrer, ich glaube bei uns an der Schule, am Gymnasium, aber für mich auf jeden Fall, war mein Lateinlehrer. Und ich habe immer gesagt, der war knallhart. Ich war nicht besonders gut in Latein, also das, da kam die Liebe nicht her. Im Gegenteil. Aber ich wusste, von Dr. Hamm werde ich immer ehrlich und fair bewertet. Der ist in beiden, wenn ich was klasse gemacht habe, ein gutes Referat gehalten habe, um doch noch irgendwie auf die 4 zu kommen, das musste gut sein. Aber dann habe ich auch eine gute Note gekriegt. Der hat mich nicht weg, so nach dem Motto, der Heiko lernt nie Latein und so. Also wenn keine Freude, ja, so. Und umgekehrt war klar, wenn ich da Bullshit übersetzt habe, dann hat er das auch schon nochmal hingeschrieben. Wer das nie vergessen hat, einmal hingeschrieben, Heiko, dies war keine Übersetzung, das war Fantasie. Ja, recht hatte er.
Weißt du bis heute.
Weiß ich bis heute. Ja, weil es ehrlich war,
Ja, ja. Ja, und du hast ja auch das Thema Kultur angesprochen, Heiko. Menschenfreundliche Kultur heißt nicht Ai-Tai-Tai-Kultur. Ich sehe da diese ehrliche Kultur. Diese respektvolle Kultur, das, was wir Menschen in der Gemeinschaft auch gerne haben und wo wir gerne hingehen. Mhm. Und die andere Kultur, wenn es nur um Kritik, nur um Tacheles geht, das ist eher eine angstbehaftete Kultur. Und das kann ich schon unterscheiden. Unter Unternehmenskulturen, die performen, da ist die Angst nicht so stark ausgeprägt, sondern eher die Neugier, Fehlerkultur, aus Fehlern zu lernen, neugierig zu sein, was können wir besser machen, anders machen, hängt sehr stark mit psychologischer Sicherheit zusammen. Und die andere Kultur, da werden Fehler vertuscht, Ideen nicht eingebracht, weil man Angst hat, bewertet, abgewertet, kritisiert zu werden. Und dann stellt sich der Unternehmer, die Unternehmerin die Frage, ja, wo ist meine Innovation hin? Wo ist die Begeisterung hin? Ja, genau, da mal hinzugucken, lohnt sich.
Ich glaube, wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Wenn du vielleicht auch gerade in Zeiten wie diesen irgendwie so einen Rat hast für die Führungskräfte, die Unternehmer da draußen, die Menschen führen, was möchtest du denen mitgeben, sozusagen für diese Jetztzeit?
Dass das, was uns Menschen menschlich macht, das schärfste Schwert ist in diesen Zeiten. Und dass Mitarbeitende gut tragen können, wenn es ehrlich zugeht, in beide Seiten. Aber dass ein Mangel an Liebe, ein Mangel an Wertschätzung, ein Mangel an Aufrichtigkeit dazu führt, dass die Menschen eingehen wie Primelchen. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Eine wachsende Kultur, wachsende Wirtschaft, wachsende Unternehmen hat was von Wachstum. Wann wachsen Primelchen? mit viel Sonne, Liebe, Wasser und einer guten Erde. Und das ist das, was es auch in den Unternehmen braucht.
Ja, super schön. Das ist, kann ich nur unterschreiben, weil dann kann jeder selber wachsen. Ja? Also das ist das, was mich immer so antreibt und motiviert, wenn ich sehe, wie die einzelnen Persönlichkeiten wachsen und sich entwickeln. Wenn ihr da draußen das ganz ähnlich seht, dann, ja, dann freuen wir uns über ein Like. Wir freuen uns über eure Kommentare, über 5 Sterne bei Spotify oder Apple. Den YouTube-Kanal habt ihr eh schon abonniert, weiß ich. Vielen Dank für dieses Feedback und drückt schnell nochmal auf die Glocke oder auf den Knopf, weil es hilft uns weiter, den Podcast zu verbreiten. Vielen Dank dafür. Super spannende Folge, Robert. Ich finde dieses Ausgewogene so wichtig. Also wie du sagst, ja, Angstkultur will irgendwie keiner. Im Moment sehen wir häufig ja aber auch das andere Ende. Also nicht Hai-Tai-Tai, aber dieses narzisstische, alles ist nur noch Weltklasse, alles dieses Marketing, Social Media, Hurra, polished Zeug. Ja, ich bin nur noch der Beste, der Größte, der Schönste. Ist genauso wenig ehrlich, funktioniert auch nicht, gehen die Leute auch ein, wächst auch niemand, ja, genau, sondern so hält auch alle klein. Und ich glaube, diese Balance zusammenzukriegen, das bei sich selber anzufangen, dann die Kultur zu entwickeln, damit also nicht nur mir als Primel, sondern den Primeln um mich herum sozusagen allen gut geht, damit die allen wachsen können. Ich glaube, das ist die Mission, für die wir gehen.
Absolut.
Ja. Und insofern vielen Dank, dass du bei uns warst oder bei mir warst, als Gast hier warst. Den Link zu deiner Website findet ihr natürlich in den Shownotes. Du bist in 2 Wochen nochmal hier und da müssen wir mal gucken, vielleicht steigen wir so ein bisschen ein, so in Richtung noch mehr auf den Menschen zu gucken, noch mehr auf den Mann auch zu gucken. Ich weiß, du magst viel auch mit Führungspaaren und Führungspersönlichkeiten und so. Lass uns da mal hingucken, was macht Führung eigentlich mit Männern?
Sehr gerne, Heiko.
In diesem Sinne, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in 2 Wochen. Bleibt dran. Ciao, ciao.
Männer in Balance. Liken, kommentieren und abonnieren.